SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, Oben in den Wäldern, Folge 6.
Mary war es, die in jenem Frühjahr als erste eines Morgens aufwachte und das Wunder entdeckte. Sie stupste ihre Schwester an. Sie solle sich die Knospen der Apfelblüten anschauen. Jedes Mal, wenn sie in den folgenden Wochen ins Haus kamen, schien es ihnen, als würden sie eine Zauberwelt betreten, die ganz anders war als die Welt da draußen. Wie sehr wünschten sie sich, sie könnten die Bäume für immer im Haus behalten. Aber dann sagte ihr Vater, draußen sei die Erde aufgetaut und es sei Zeit zu pflanzen. Und sie trugen die jungen Bäumchen eines nach dem anderen hinaus, während er und Rumbold den Hang hinauf Reihen von Löchern aushoben. Wenn sie langsamer wurden, rief ihr Vater »Weiter«, winkte und versprach ihnen so viel Pastete und Kuchen, wie sie nur essen konnten. Und dann kam der Juni. Cremefarbene Blüten zierten die Kastanien. Butterblumen tauchten an den Rändern der Wege auf und morgens versammelten sich hellbraune Frösche an den Tümpeln. An manchen Tagen ließ ihr Vater sie im Garten helfen, aber er hatte Rumbold. Und dann heuerte er einen Knecht an. Und von da an ging er manchmal mit ihnen im Wald spazieren, bis sie die Wege kannten. Dann ließ er sie allein gehen. Es gab viele Waldwege, aber einer war ihr ausgemachter Lieblingsweg. Vom Haus aus führte er hinauf durch das brachliegende Feld, auf dem im Sommer wilder Kürbis und Kartoffeln wuchsen. Am Waldrand teilte sich der Weg und beschrieb einen Bogen. Weitere Pfade gingen davon ab, und manchmal schien er ganz zu verschwinden, bevor er unerwartet wieder auftauchte. Wie sie bald merkten, bestand das Geheimnis darin, einfach weiterzugehen. Früher oder später liefen die verschlungenen Pfade wieder zusammen. Selbst im Sommer war der Wald kühl. Weißwedelhirsche grasten zwischen Farn und Wasserdost. Seite an Seite schlenderten sie, bis sie den Stamm eines umgestürzten Baumes erreichten, und Alice sprang, ohne innezuhalten, hinauf und hielt mit ihrer Schwester Schritt, die unterhalb von ihr weiterging, bis sie die Wurzeln erreichte. Dann gingen sie Seite an Seite weiter, bis sie wieder an einen Baumstamm kamen, diesmal auf Marys Seite. Und nun war es an ihr, hinaufzuspringen, während Alice unten lief. Den ersten Halt legten sie an einem Bach ein, der über felsige Stufen stürzte. Dort trugen die Bäume dicke Strümpfe aus Moos, und die Farne spreizten fein säuberlich ihre Wedel wie Finger. Eine Kletterpartie die Felsen hinauf führte sie an einen Teich unter einem Wasserfall, der mal sanft vor sich hin plätscherte, mal sich mit Gischt und Getöse ins Becken ergoss. Hier waren die Steine entlang des Weges so hoch, dass sie sich gegenseitig helfen mussten, um hinaufzuklettern, und nach ein paar Mal hatten sie sich einen Namen dafür ausgedacht: die Treppe des Riesen. In die glatte Rinde einer Buche über ahornblättrigem Schneeball ritzten sie ihre Namen. Eichhörnchen hockten wie stumme Wächter auf den Felsen und sahen zu, wie sich die Mädchen entkleideten und ins Wasser sprangen. Und jedes Jahr forderten sie einander heraus, aus noch größerer Höhe zu springen. Vom Bach aus führte wieder ein Hirschpfad den Hügel hinauf, diesmal nicht ganz so steil. Unterwegs hielten sie an, um sich in einer ausgehöhlten Eiche auszuruhen, und sie stellten sich vor, dass dort einst Indianermütter mit ihren Kindern Schutz suchten. Und später, als sie älter waren, malten sie sich aus, wie Indianerjungen dort ihre Liebsten küssten. Von der Eiche aus führte ein Pfad hinunter zum Haus. Aber an Tagen, an denen sie dort nicht gebraucht wurden, nahmen sie einen anderen Pfad, der über eine Ansammlung farnbewachsener Felsbrocken führte, die sie die Fairness nannten, und der in ein Stück Wald führte, der ganz anders wirkte, mit felsigem Boden und niedrigen, knorrigen Bäumen, die kaum höher waren als die Preiselbeer- und Lorbeersträucher. Irgendwann vor nicht allzu langer Zeit hatte es hier gebrannt. Die Stämme der Kiefern und Eichen waren schwarz und durchsetzt von Sassafras mit lustigen Blättern, die wie Fäustlinge aussahen. Dieses Waldstück nannten sie den großen Brand von London. und von dort aus war es nur ein kurzer Aufstieg zu einer kargen Anhöhe, wo die Bäume lichter wurden und den Blick auf das Tal freigaben. Dort konnten sie den Gipfel des Berges sehen und die dunkelgrünen Flecken von Schierling, die hohen Kronen der Kastanien und die im Wind schwankenden Eichen. Sie nannten den Berg Blauer Berg, denn so hatte er ausgesehen, als sie ihn zum ersten Mal erblickten, wobei er je nach seiner Laune auch leuchtend grün oder schwarz oder violett sein konnte, nach einem Eissturm silbern, nach Schneefall weiß, in der Sonne golden. Wenn sie auf einen Felsvorsprung kletterten, konnten sie ihr Haus, die wachsende Plantage und dahinter das Anwesen des Pfarrers sehen. Und jedes Jahr, so er eine weitere Parzelle im Tal verkauft hatte, sahen sie, wie sich im Wald neue Flecken auftaten und Rauch von den Feuern aufstieg, mit denen die Bäume gerodet wurden, um Ackerfläche zu schaffen. Im Sommer schwebten die Gewitterwolken von rechts nach links, und sie saßen da und beobachteten die schleichenden Schatten und den reinigenden Regen, bis sie zu Konnoisseurinnen von Wolkenformen wurden und mit wachsender Vorfreude darauf warteten, dass endlich der Regen über die Stelle hinwegfegte, an der sie saßen. Zu diesem Zeitpunkt waren sie meist schon so lange fort, dass eine der beiden befürchtete, ihr Vater könne ihnen zürnen. Doch je älter sie wurden und je größer ihre Schritte, desto mehr wurde ihnen bewusst, dass sie auf ihren Ausflügen nicht ganz so weit gekommen waren, wie sie als Kinder geglaubt hatten. Es gab zwei Möglichkeiten, nach Hause zurückzukehren. Sie konnten denselben Weg nehmen, auf dem sie gekommen waren, oder in Richtung der untergehenden Sonne hinabsteigen, durch ein Stück Wald, das ihnen besonders alt und prachtvoll erschien, mit Bäumen, die so groß waren, dass die Mädchen nicht über einen umgestürzten Baumstamm hinwegzuschauen vermochten, selbst wenn eine auf die Schultern der anderen kletterte. Da es oft bereits Abend war, wenn sie dorthin kamen, wirkte der Wald noch dunkler und geheimnisvoller als auf den anderen dunklen, geheimnisvollen Stationen ihrer Wanderung, und ihr Vater, der diese Gegend ebenfalls liebte, nannte sie nach Merlins sagenhaftem Wald Brocéliande. In ihrem 9. Lebensjahr verkündete ihr Vater, den Anne gewarnt hatte, die Mädchen würden zu wild, dass sie eine ordentliche Schulbildung bräuchten und den Unterricht beim Pfarrer besuchen würden, der im Pfarrhaus jüngst eine Schule eröffnet habe. Dies hatte er eines Sonntags im Gottesdienst angekündigt, und ihr Vater, der nur selten den Gottesdienst besuchte, hatte es von N erfahren, die keinen Gottesdienst versäumte. Also kaufte er den Mädchen neue Schuhe und Hauben und ging mit ihnen zum Haus des Pfarrers. In der Klasse waren 12 weitere Kinder aus 4 Familien. Der Tag war in verschiedene Schulfächer unterteilt: Religion, Schönschrift, Geographie, Mathematik und Geschichte, wobei sich schnell herausstellte, dass sich der Pfarrer in Geographie, Geschichte und Mathematik kaum auskannte. In Schönschrift schrieben sie Bibelverse ab, die er an die Tafel kritzelte. Böse Geschwätze verderben gute Sitten. Ein Fauler dünkt sich weiser denn 7, die da Sitten lehren. Ein bitterer Mensch trachtet eitel Schaden zu tun, aber es wird ein grimmiger Engel über ihn kommen. Während der Religionsunterricht hauptsächlich darin bestand, dass der Pfarrer ihnen eine Theorie darlegte, die er im vergangenen Winter entwickelt hatte, nämlich, dass sich die in der Bibel beschriebenen Ereignisse in Wirklichkeit in Neuengland zugetragen hatten. Er hatte nicht allzu lange gebraucht, um die Details auszuarbeiten. Mose war am Ufer des Connecticut River in einem Körbchen aus den Stängeln von Rohrkolben ausgesetzt worden. Die Seen Pontusac und Winnipesaukee waren Überbleibsel der Sintflut. Das Ungeheuer Behemoth aus dem Buch Hiob war ein Elch. Bei dem brennenden Dornbusch, den Mose gesehen hatte, handelte es sich um giftigen Sumak. Das erste Tier in der Offenbarung des Johannes war nicht etwa eine einzelne Kreatur, sondern ein Wolfsrudel, was die vielen Köpfe erklärte. Das Rote Meer war ein Teich, den er in der Nähe von Shetts Fords entdeckt hatte und dessen Wasser durch die Gerbstoffe des Schierlings rot wie Wein wurde. Wenn man sich im Winter dort auf das knarrende Eis begab, konnte man auf den Grund schauen, wo die Überreste eines ägyptischen Streitwagens lagen, den jedermann fälschlicherweise für eine versunkene Postkutsche aus Vermont hielt. Einmal ging er mit ihnen hoch in den Wald, um ihnen etwas zu zeigen, das wie ein Hirschskelett unter einer umgestürzten, knochenweißen Birke aussah. In Wirklichkeit handelte es sich um Jona und den Wal. Er lachte. Er las laut vor. Er zeigte gen Himmel. Und doch konnten die beiden, in der Begeisterung, mit der er über seine Entdeckungen sprach, auch einen Hauch von Tragik ausmachen. Alice meinte, er brauche eine neue Gattin. Aber Mary gab seiner Theorie die Schuld und sagte, er wisse genau, dass sie Unsinn sei, aber er stecke inzwischen so tief drin, dass er einfach immer weiteren Unsinn darauf auftürme, wie wenn man einen alten Haufen Pferdemist unter einem frischen vergrabe. Wahrscheinlich, sagte sie, war die Theorie überhaupt der Grund dafür, dass seine Frau vor Gram gestorben war. Jedenfalls kehrten die Schülerinnen und Schüler täglich heim und berichteten ihren Eltern, was sie gelernt hatten. Die Eltern wägten das, was die Kinder dort lernten, gegen den Verlust an Arbeitskraft ab, und bald erschienen nur noch Alice, Mary und der Sohn des Pfarrers zum Unterricht, sowie ein armes Ding namens Abigail, die ganze Zeit mit dem Kopf auf dem Pult schlief. Niemand machte sich die Mühe, sie zu wecken. Selbst wenn der Pfarrer, von einer plötzlichen Erkenntnis ergriffen, mitten im Satz abbrach und die Schüler vor die Tür schickte, damit er nachdenken konnte. Somit blieben nur die Schwestern und der Sohn des Pfarrers. George Carter Jr. war 7 Jahre alt, als sie ihn kennenlernten, und ein echter Fachmann für ihre Gegend. Von seinem Vater hatte er den Namen und den Drang, anderen seine Ansichten mitzuteilen, geerbt, aber ansonsten war er ein vollkommen anderer Mensch. Sein Hemd hatte Löcher, seine Hände waren schmutzig und stets roch er ein wenig streng. Er hatte einen leichten Sprachfehler, was ihn aber nicht davon abhielt, viel und gerne zu reden. Und während sein Vater stets polierte Stiefel trug, hatte der Sohn es schon vor langer Zeit ganz und gar aufgegeben, Schuhe zu tragen. Nicht etwa, weil sie sich keine leisten konnten, sondern weil die Indianer auch keine brauchen, wie er steif und fest behauptete, ganz gleich, wie oft die Schwestern ihn auf die Existenz von Mokassins hinwiesen. Er kannte 16 Bärenhöhlen, wusste den Namen des hässlichsten Hundes von Massachusetts, kannte die Lage der besten Blaubeersümpfe und wusste, welche Bäume nach Rebhuhnbeeren rochen und welche nach Mandeln. Er hatte sogar ein wenig eigenes Geld, denn er sammelte Blutegel und verkaufte sie einem Zwischenhändler in Oakfield, der sie für teuer Geld an einen Bostoner Arzt veräußerte, der damit seine vornehme Kundschaft zur Ader ließ. Und er kannte auch alle Leute. Nach dem Pfarrhaus kam das Haus von Robert Jones, der mit Schnickschnack und Krimskrams handelte, den Schnaps direkt aus der Flasche trank, ein Schild mit der Aufschrift »Pocken« an seinem Zaun hängen hatte, um den Steuerprüfer fernzuhalten, und dazu neigte, Passanten zu bedrohen, als wären sie Einbrecher. Dann kam Ephraim Ash, der das beste Land, aber das größte Pech hatte, denn seine Frau war nach dem Verzehr einer Aubergine verrückt geworden. Und einmal hatte er auf einen Berglöwen geschossen, aber das Tier hatte überlebt, war zurückgekommen und hatte Rache genommen und alle seine Pferde gerissen. Dahinter kam das Ehepaar van Hassel, das vom Hudson hergezogen war und schon länger hier wohnte als der Pfarrer. Sie waren Quäker, hatten eine Tochter, die mit einem Gerber in Oakfield verheiratet war, und wenn sie sich allein wähnten, rauften sie gerne im Dreck in ihrer Scheune miteinander. Die Mädchen verstanden zunächst nicht, was er meinte, dachten, sie hätten ihn wegen seines Sprachfehlers nicht richtig verstanden, und als er es weiter ausführte, glaubten sie ihm nicht. Als der Pfarrer eines Tages mitten im Unterricht zu der Erkenntnis gelangte, dass Lots Frau in Wirklichkeit ein Salzleckstein war und die Kinder fortschickte, um ungestört über die Tragweite seiner Entdeckung nachzudenken,
nahm George sie mit die Straße hinunter, wo sie sich den halben Vormittag lang in dem kleinen Waldstück am Haus der Van Hassels versteckten, Mücken totschlugen und ihn immer wieder einen Lügner nannten. Denn Anne hatte ihnen erklärt, wie es vor sich geht, wenn Mann und Frau ihren ewigen Bund schließen. Und gerade als Mary andächtig verkündete, Gott höchstpersönlich sei im heiligen Moment der Zeugung anwesend, hörten sie an der Tür ein Geräusch, und der Bauer und seine Gattin erschienen und gingen über den Hof in die Scheune. George wartete.
»Damit sie ein bisschen Zeit haben, in Gang zu kommen.«
Als schließlich ein Blöken über den Hof schallte, flüsterte er,
»Jetzt!«
Und gebückt wie Krieger auf der Pirsch, schlichen sie durch das Gras zu einer Stelle, wo er bei einem seiner früheren Besuche einen Stein platziert hatte, von dem aus man ein Loch in der Holzwand erreichen konnte. Drinnen waren Mr. Van Hassel und Mrs. Van Hassel zu sehen, sie auf allen Vieren, er kniete hinter ihr. Bis auf ihre Stiefel waren beide vollkommen nackt. Bei jedem Stoß blökte er und ihre riesigen Brüste schwangen so weit vor, dass sie ihr ins Gesicht klatschten. Die Mädchen spähten abwechselnd durch das Loch.
»Die tun halt gerne so, als wären sie Tiere«,
sagte George, bevor die Mädchen nachfragen konnten. Schließlich lebten die Van Hassels allein und besaßen ein Himmelbett, um das sie das ganze Tal beneidete und das für eine solche Zeremonie vermutlich durchaus geeignet gewesen wäre. George war wieder an der Reihe, kniff ein Auge zu, betrachtete die Szene mit Kennerblick und wandte sich dann erneut den Schwestern zu.
»Heute sind sie Ziegen«, sagte er,
dachte einen Moment lang nach und fügte hinzu, »das variiert.« Dann durfte Mary wieder durch das Loch spähen und dann Alice und dann wieder George, immer der Reihe nach, bis sie keine Lust mehr hatten, auf dem Stein zu balancieren.
»Der kann ganz schön lang«,
sagte George, als müsse er für die Ausdauer des Mannes um Verzeihung bitten, aber die Mädchen hatten längst etwas anderes entdeckt, das ihre Aufmerksamkeit fesselte. Zwei Ölkäfer, die das Gleiche taten wie die Van Hassels, wenn auch weit weniger ruppig.
»Wollen wir Frösche fangen?«, fragte George.
»Au ja!«
Ein anderes Mal nahm er sie mit, einen Indianer kennenzulernen. Auch diesmal glaubten die Schwestern, er würde flunkern. Aber 5 Meilen die Straße hinunter gab es einen schmalen Pfad, der ihnen noch nie aufgefallen war, und an dessen Ende kamen sie an eine Hütte. Welch eine Enttäuschung, fanden die beiden. Sie hatten sich einen Wigwam ausgemalt, bespannt mit Decken aus Bärenfell. Stattdessen öffnete sich die Tür und heraus kam ein alter Mann, der genauso gekleidet war wie ihr Vater. George Carter stellte die zwei als Miss Mary Osgood und Miss Alice Osgood vor und den Indianer als Mr. Joe Walker. Doch als der Mann seinen Namen wiederholte, klang er überhaupt nicht wie Joe Walker. Sie saßen draußen. Eine Frau kam, die sonnenverblasste Baumwollkleidung trug, das lange, graue Haar zu Zöpfen geflochten. Joe sagte etwas zu ihr in einer Sprache, die sich wie Indianisch anhörte, und sie ging noch einmal hinein, und als sie herauskam, brachte sie einen Kuchen mit, der genauso aussah wie ein englischer Kuchen. Joe besaß sogar Teetassen, wie sie die Engländer hatten. Aber sein Gesicht war ganz eindeutig das Gesicht eines Indianers, fanden Mary und Alice. Sie aßen. Die meiste Zeit redete George Carter und erzählte Joe, wo sie gewesen waren, wobei er das mit den Van Hassels ausließ. Dann fragte er Joe, ob er schon einmal Klapperschlange und Stachelschwein gegessen habe. Und bevor Joe antworten konnte, erklärte George den Schwestern, wie die Indianer dies zubereiteten, nämlich mit Zwergvogelbeeren und Johannisbeeren. Außerdem erklärte er ihnen die Namen der Stämme dieser Gegend und berichtete, wie viele von ihnen niedergemetzelt worden waren. Er sagte, die Leute redeten immer nur davon, wie die Indianer Frauen und Kinder skalpierten, aber er war der Ansicht, er selbst würde wahrscheinlich dasselbe tun, wenn jemand, sagen wir, die Schweden, käme und seine Familie krank machte und sie von ihrem Land vertrieb.
Den Schweden würde ich es aber zeigen.
sagte er zu Joe.
Joe redete nicht viel. Er wartete sehr geduldig, während George alles erklärte. Und nur einmal, als die Schwestern erwähnten, dass sie in dem Haus am oberen Ende der Straße wohnten, wurde er hellhörig und fragte nach, ob sie etwas über die früheren Besitzer wüssten. Von denen wussten sie nichts. Sie konnten bloß erzählen, was ihr Vater ihnen darüber berichtet hatte, wie er das Haus vorgefunden hatte. Von der Axtklinge, der sie einen neuen Stiel verpasst hatten, und der alten Bibel, die sie nicht in die Hand nehmen durften, weil sie so zerbrechlich war. Wie dem auch sei, George hörte einfach nicht auf zu reden. Und Mary, deren Hang zu Präzision und Klarheit sich sogar auf die Sprache erstreckte, fand, es müsse ein Wort für diese ganz besondere Art und Weise geben, wie Jungen meinen, Mädchen die Welt erklären zu müssen. Alice betrachtete indessen den alten Mann und spürte, dass sie etwas verband. Genau wie er hatte auch sie gelernt, einen Teil ihrer selbst loszulösen und herumstreifen zu lassen, während sich der Rest den Gegebenheiten beugen musste. Als George schließlich mit seiner Darstellung des Indianeraufstands von 1675, dem blutigsten aller Zeiten, fertig war, fragte er unvermittelt, ob sie seine Arzneien sehen dürften, und Joe nahm sie mit ins Haus. Auch dort gab es keine Felle oder Skalps, sondern ein kleines Regal mit Büchern mit zerfledderten oder gänzlich fehlenden Einbänden, sowie Tische und Bänke, auf denen Bündel von Kräutern und kleine Häufchen von Blüten platziert waren. Stumm staunten die Mädchen über das Arrangement. In der Stadt gab es einen Arzt, aber der verschrieb gegen alle Leiden bloß Knoblauch. Hier hingegen kamen sie sich vor wie auf einer Sommerwiese, nur dass alles fein säuberlich sortiert war. Wie anders musste ihm der Wald vorkommen, dachte Alice. Und Mary fühlte sich sogleich herausgefordert, denn hier gab es Pflanzen, die sie noch nie gesehen hatte. Ganz am Rande des Tisches lag ein großer Haufen Blumen, die die Mädchen als Wasserdost erkannten. Und Joe erklärte, dass er daraus eine Tinktur herstelle und verkaufe, die gegen Typhus, Verstauchungen und Herzleid helfe. Herzleid, unterbrach George ihn, komme von Bienenstichen. In Oakfield sei ein Mädchen daran gestorben. Sein Vater habe die Bestattung durchgeführt. Sie sei auf die Größe einer Sau angeschwollen, bevor sie starb. Ist fast geplatzt, sagte er mit düsterer Miene und schüttelte den Kopf. Wie schrecklich, dachte Alice. Aber Mary verlor nun endgültig die Geduld. Herzleid kommt von unerfüllter Sehnsucht, sagte sie. Das weiß doch jeder. Die drei Kinder schauten Joe an, der zu sprechen anhob, sich dann aber umentschied und schwieg, als sei das etwas, das sie allein herausfinden müssten.